HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Go!
Vegan!
Vegan. Studien haben gezeigt, dass der Wechsel zu einer veganen Ernährung der größte Beitrag ist, den eine Einzelperson zum Klimaschutz leisten kann.
Es ist unglaublich interessant, dass heute sagt, über bestimmte Essensstile nicht nur der Lebensstil repräsentiert wird, sondern heute versucht sozusagen jede Ernährungssekte, andere Menschen zu überzeugen von der eigenen Ernährungsweise.
Burger schmecken prima, doch sind leider schlecht fürs Klima. Drum empfiehlt man jetzt für den genussvollen Verzehr. Esst mehr Insekten, das ist der Clou, den Forscher gerade entdeckt.
Manche Menschen nehmen ihre Ernährung heutzutage tatsächlich so ernst, wie früher die Menschen ihre Religion ernst genommen haben.
Ich bin vegan, weil ich nicht verantwortlich sein möchte für das Leid der Tiere.
Ich esse vegan, weil ich irgendwann für mich rausfinden wollte, was es heißt, ein spiritueller Mensch zu sein, ein spirituelles Wesen.
Die einen wollen sich besonders gesund ernähren, die anderen wollen sich besonders moralisch korrekt ernähren, andere wollen bestimmte aufregende, sublime Esserlebnisse haben.
Wir haben uns quasi zur Aufgabe gemacht, alle Artikel, die es in der Metzgerei gibt, zu veganisieren.
Doch sag mir hinterher nicht, wie die schmecken. Immer Vegetarier.
Das neue Jahr ist schon etwas gealtert und mit ihm die guten Vorsätze. Bei vielen dürften die wohl schon wieder vergessen sein. Nicht so bei den Veganern, von denen wir eben schon gehört haben, die seit Jahren immer mehr Zulauf bei ihrem Jahresauftakt haben, den sie Veganuary nennen. Auch die Bewegung Clean Eating verzeichnet Zulauf, obwohl oder gerade weil sie keineswegs ein klares Konzept vorweisen kann. Egal, welche fleischlose Sau die gerade trendige Ernährungsideologie durchs Dorf treibt, immer folgen den Foodbloggern Tausende oder gar Millionen im Internet. Und die passenden Rezeptbücher sind Bestseller. Ernährung ist längst keine Privatsache mehr. Ernährung ist auch ein Ausweis der Einstellung zum Leben und wird schnell auch zur Ideologie oder zur Religion. Was wir essen, bestimmt dabei über viel mehr als über unser eigenes Wohlbefinden und unsere Peergroups. Essen ist politisch, schreibt auch das Aktionsbündnis zur Agrarwende auf seine Plakate zur alljährlichen Demonstration im Januar. Wenn die Grüne Woche, die größte Ernährungsmesse der Welt, die Lebensmittelbranche in Berlin versammelt, gehen dort die Biobauern und ihre Unterstützer gegen die Agrarindustrie auf die Straße. Die Demonstration »Wir haben es satt« oder »Wir haben Agrarindustrie satt« ist in ihrem 10. Jahr längst die größte ernährungspolitische Demo weltweit. Da allerdings wird nicht für eine Ernährungsideologie demonstriert, sondern schlicht für eine Agrarwende, für die Abschaffung der Agrarindustrie und die Rückkehr zur bäuerlichen Landwirtschaft. Auch das würde unsere Ernährung verändern, und zwar ziemlich deutlich. Clean Veganuary, wenn Essen zur kollektiven Paranoia wird, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir mal an mit dem neuesten Trend, der nennt sich Clean Eating, sauber essen. Was meint das wohl? Diana Zulfogari.
Mein Körper ist ein Tempel. Nur reine Nahrung darf ihn betreten. Mein Körper ist ein Tempel. Ich lasse nicht zu, dass er verschmutzt wird. Deshalb habe ich Clean Eating für mich entdeckt. Meine Mutter hat im Januar immer Diät gemacht. Ach, selbst wenn ich über die Feiertage 3 Kilo zugenommen habe, wie meine beste Freundin spitzfindig bemerkte, aber steht dir gut, es ist nicht wirklich ein Problem, weil ich schon nahezu perfekt bin. Work-Life-Balance-Sport, 2-mal im Jahr zum Yoga-Retreat. Das Rauchen habe ich vor 10 Jahren aufgegeben. Alkohol habe ich noch nie getrunken. Ich passe mit über 50 in Teenager-Klamotten. Aber ich kann einfach nicht aufhören, an mir selber zu arbeiten. Jedes Jahr eine optimierte Version von mir selbst auf den Markt zu bringen. Das ist Nabelschau auf höchstem Niveau. Ich hätte jetzt komplett auf Zucker verzichten können. Soll ein Zaubermittel für die Haut sein, wirklich. 10, 20 Jahre jünger. Aber unter uns, es ist ein ganz harter Stiefel, nein. Clean Eating passt in jedes prallvolle Leben, denn es sind die Ernährungslehren, die einem gefallen. Der Grundgedanke ist, wir essen keine stark verarbeiteten Lebensmittel. Nichts mit langer Zutatenliste. Glucose, Sirup, Hefe, Extrakt, irgendwas, Farbstoffe, Aromen, No-Go. Zum Beispiel ein Wiener Würstchen. Dieser rosa Fleischbrei im Darm. Weiß doch keiner, was da alles drin ist. Gammelfleisch, Nitrat, Igittigit. Das nicht. Ein Dry-Aged Angus-Steak vom türkischen Metzger, Weiderind, gut abgehangen, fett durchzogen, halal, dagegen ist nichts einzuwenden.
Es gibt Clean Eater, die achten auch auf Klimabilanz und so, sind eher die jungen Leute. Da ist Rindfleisch dann ganz raus. Die suchen sich Proteinquellen, die den Planeten nicht so belasten. Insekten. Ich habe es probiert. Ein Hackbällchen aus Heuschrecken. Okay, war halbwegs lecker. Nur aus meiner Sicht sind Hackbällchen, die man fertig kauft, nicht mit Clean Eating vereinbar. Sorry. Denn mein Clean Eating Gebot Nummer 1 ist, selber zubereiten und dann in einer Bowl als Superfood anrichten, fotografieren, auf Instagram stellen und Yummy drunter schreiben. Rohe Spinatblätter, gekochter Quinoa, Avocado-Würfelchensteak oder Fisch oder Tofu sieht toll aus und schmeckt ohne Soße wie Schuhkarton. Da pfuschen viele und verwenden fertige Süßchen aus dem Supermarkt. Nein, nein, nein. Manche sagen, auch Shots und Smoothies sind erlaubt. So viel Gemüse und Spirulina-Algen, wie man in einem Trinkbrei unterbringt. Nee, die Zutatenliste ist mir zu lang. Ein kleiner Ingwer-Shot, okay, das boostet das Immunsystem und gibt Energie, wenn man auf Kaffee und Tee verzichtet. Manche Clean-Eater machen das, ich nicht, denn hier nebenan ist diese Rösterei von den vollbärtigen Karohemdenträgern. Da wird jedes Böhnchen einzeln veredelt, ganz was Feines, auch mit Hafermilch. Denn es gibt auch Clean-Eater, die verzichten ganz auf Milchprodukte, weil die ja alle stark bearbeitet sind. Oder wissen Sie, welcher lange Prozess 60 Liter Kuhmilch in einen kleinen Käse verwandelt? Ich sage, das ist Kultur. Darauf möchte ich nicht verzichten. Muss ich auch nicht. Das ist das Tolle am Clean Eating. Man kann zum Frühstück nur noch Porridge essen oder einfach das Weißmehlbrötchen durch einen Dinkelkrusti ersetzen. Man kann Spaghetti vom Speiseplan verbannen oder die handgemachten aus Hartweizengrieß aus dieser kleinen Manufaktur wählen. Die werden noch durch Kupferform gepresst. Sieh an, wofür ich mich entschieden habe. Clean Eating ist eben keine Selbstkasteiung. Fast glaube ich, dass Oscar Wilde es erfunden hat.
Oscar Wilde nämlich hat gesagt, man versehe mich mit Luxus, auf alles Notwendige kann ich verzichten. Thomas Elroth, Mediziner und Privatdozent an der Universität Göttingen und dort Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie, guten Tag.
Ja, guten Abend.
Allein der Name Ihres Instituts sagt schon, dass Ernährung für uns offensichtlich mehr ist als die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen. Es gibt das Sprichwort, man isst, was man isst, hinten mit zwei S. Das sagt auch, dass Lebensmittel eine Standesfrage sein können. Sind die ständig wachsenden Ernährungstrends, von denen wir jetzt auch gerade wieder gesprochen haben, entsprechend eher psychologischer als biologischer Natur?
Das würde ich so unterschreiben. Was man ja sehr deutlich heraushören kann, ist, dass sehr viele Menschen im Moment, die sind eigentlich auf Sinnsuche, suchen nach Sinn und Orientierung im Leben und landen dann, nicht alle, aber viele landen dann bei, ich nenne sie mal, bei besonderen Ernährungsstilen. Und die bringen solche Sinn- und Orientierungsstrukturen ins Leben.
Das heißt, ein bisschen Religionsersatz womöglich auch?
Ja, ohne Frage, denn zeitgleich beobachten wir ja auch, dass so die wesentlichen Ordnungs- und Wertstrukturen im Leben, das heißt Familie, aber auch Kirche und Religion, dass die gesamtgesellschaftlich weniger wichtig werden. Wir brauchen aber Sinn und Orientierung im Leben. Wir brauchen auch Halt und Verortung. Und natürlich kann man das auch an anderer Stelle bekommen. Und nicht jeder geht jetzt dann automatisch in den Sportverein oder zur Freiwilligen Feuerwehr oder musiziert. Nein, man kann das heute auch am Ernährungsstil entdecken.
Ernährungstrends gab es wahrscheinlich schon immer. In jüngerer Zeit kann man allerdings den Eindruck gewinnen, es handele sich eher um Ideologien. Also wenn das so aufgeladen wird, wenn bestimmte Lebensmittel komplett der Verdammung anheimfallen zum Beispiel. Ist das... Warum wird etwas verbannt, ganz verbannt, wie Fleisch oder Zucker? Gut, bei Fleisch kann ich es noch verstehen, weil man vielleicht keine Tiere oder tierischen Produkte essen möchte. Aber beim Zucker?
Das erschließt sich nicht automatisch. Wir haben als Menschen gerade ein ganz großes Lebensproblem, nämlich das Lebensproblem, dass dieses Leben gefühlt unendlich komplex geworden ist, weil wir ja durch die Segnung des Internets an allem, was da gerade draußen passiert, ja in Echtzeit teilhaben könnten und das rotiert um uns alles unglaublich schnell. Das heißt, wonach wir uns sehnen, ist genau das Gegenteil von Komplexität, es möglichst einfach zu haben. Ja. Und das liefert genau die Argumente, warum man versucht, quasi beim Essen, und selbst Ernährung ist ja unglaublich komplex, weil wir 40 verschiedene lebensnotwendige Nährstoffe brauchen, warum sich so viele Menschen sehnen nach der einen Sache, die es total vereinfacht. Es gibt also nicht nur diejenigen, die kategorisch auf den Zucker verzichten, sondern es gibt auch viele, die vertragen eigentlich Gluten, verzichten aber freiwillig auf das Gluten. Warum tun sie das? Einmal versprechen sie sich vielleicht gefühlte Gesundheit und es ist irgendwie erleichtert es die Ernährung. Man hat etwas, um das man sich kümmern kann. Man kann sich verbrüdern und verschwestern mit den anderen, die auch kein Gluten vertragen. Und man hat einen Lebensbereich, der plötzlich total einfach geworden ist. Denn viele Lebensmittel, die Gluten enthalten, die kommen für mich gar nicht mehr in Frage. Und für mich ist klar, mein Fahrplan ist Gluten.
Normalerweise verzichtet man auf Gluten, wenn man eine Unverträglichkeit hat.
Ja.
Aber hier wird die Unverträglichkeit sozusagen zur Ideologie. Es gibt aber immer auch das Gegenteil. Also es gibt die Leute, die Weißmehl weglassen. Es gibt die Leute, die sich nur so ernähren. Es gibt die Leute, die kein Fleisch essen und auch keine tierischen Produkte. Die Veganer Vegetarier essen tierische Produkte. Und es gibt die Leute, die fast nur Fleisch essen, die Paleo-Diät machen. Also so, sich so ernähren, wie angeblich unsere Vorfahren sich ernährt haben sollen, was auch nicht stimmt. Also es gibt immer für jede einseitige Ernährung gibt es noch eine andere Seite. Warum das? Was bringt da den Vorteil?
Was wir deutlich sehen, ist, dass es eine unglaublich starke Individualisierung in der eigenen Ernährung gibt. Es gibt eigentlich nicht mehr das Essverhalten der Deutschen, sondern eigentlich ist mehr oder weniger jeder seine individuelle Diät. Und in dem, was ich da tue, das ist auch ganz spannend, sage ich ja etwas über mich aus. Das heißt, es ist mit der Diät, die ich für mich wähle, Diät heißt jetzt, oder Ernährung, mit dem Ernährungsstil, den ich für mich wähle, ist ja auch so eine Art von Vorabcharakterisierung verbunden. Also wenn ich zum Beispiel eine Steinzeit- oder eine Paleo-Diät, eine sehr fleischlastige Diät, wenn ich die für mich wähle, dann sagt das etwas über mich aus. Und Menschen spielen heute mit diesen Konnotationen auch durch diese verschiedenen Ernährungsstile. Also die Steinzeit-Diät könnte über mich aussagen, dass ich viril bin, dass ich kräftig bin, dass ich durchsetzungsfähig bin. Und das sind quasi
Oder sein möchte,
natürlich. Ja. Das ist quasi das Bild, was von mir dann nach außen hin vermittelt wird, wenn ich eine solche Diät mache. Wenn ich vegetarisch oder vegan esse, dann bedeutet das, ich bin ein Mensch, der Rücksicht nimmt, der auf die Tiere Rücksicht nimmt, der auf Ressourcen des Planeten vielleicht Rücksicht nimmt. Und auch das ist mit einer gewissen Charakterisierung verbunden. Hier vielleicht auch mit moralisch besser gestellt. Dann fühlt man sich auch automatisch besser. Und all das spielt für die Menschen einfach auch eine zunehmende Rolle, weil der Konsum, und es geht nicht nur, es geht ums Essen, aber auch mehr als ums Essen, der Konsum ist zunehmend ethisch-moralisch aufgeladen. Und wir zeigen eigentlich nach außen hin durch die Art, wie wir essen und natürlich durch die Art, durch das, was wir kaufen, wer wir eigentlich sein wollen. Wir spielen eine Rolle.
Das heißt, das Essen, die Ernährung ist ein Distinktionsmerkmal. Damit setze ich mich von den anderen ab.
Das ist es gab es natürlich früher auch schon, aber heute sieht man deutlich, dass viel mehr Menschen das als Distinktionsmerkmal nutzen. Und es funktioniert ja auch, man entwickelt seine eigene Community dadurch. Wenn ich mich quasi das erste Mal in einem Paleo oder einem Vegan-Forum anmelde, bekomme ich einen unglaublichen Zuspruch von denjenigen, die da schon sind. Dann bekomme ich ganz viele neue Freunde und ganz viel Social Support, soziale Unterstützung. Und das ist etwas, wonach wir Menschen uns sehnen.
Und dass das Essen zum Beispiel bei den Veganern in der Zwischenzeit ein reines Industrieprodukt geworden ist, was man mit Margarine anfing, ist heute eine ganze Palette von Fabriklebensmitteln, zum Beispiel auch die Renaissance des Analogkäses, der mal für den Pizzaskandal, diesen Fertigpizzaskandal gesorgt hat, der wird heute für teures Geld an Veganer verkauft. Das ist dann egal.
Das kommt darauf an. Es gibt sicherlich diejenigen, die solche, nennen wir sie jetzt mal, Fleischersatzprodukte verwenden und diejenigen sagen, ich brauche sowas nicht. Auch da sind Veganer unterschiedlich und nicht alle laufen jetzt diesen Fleischersatzprodukten nach. Die Fleischersatzprodukte, ich nenne sie mal so, sind vielleicht auch ein Angebot an die noch nicht Vegetarier oder noch nicht Veganer, es wenigstens mal zu probieren.
Der Privatdozent Thomas Elroth, der Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie der Universität Göttingen. Recht herzlichen Dank. Clean Veganuary, wenn Essen zur kollektiven Paranoia wird. Der Tag in HR2 Kultur.
Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen. Dahin würde mancher auswandern, wüsste er, wo selbes läge und eine gute Schiffsgelegenheit. Aber der Weg dahin ist weit für die Jungen und für die Alten, denen es im Winter zu heiß ist und zu kalt im Sommer. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen und Türen und Wände sind von Lebzelten und die Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun. Der ist von Bratwürsten geflochten und von bayerischen Wursteln. Die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem sie einer so oder so gern isst. Alle Brunnen sind voll Malvasia und anderer süßer Weine. Auch Champagner, die rinnen einem nur so in das Maul hinein, wenn er es an die Röhren hält. Wer also gern solche Weine trinkt, der eile sich, dass er in das Schlaraffenland hineinkomme. Auf den Birken und Weiden, da wachsen die Semmeln frisch gebacken, und unter den Bäumen fließen Milchbäche. In diese fallen die Semmeln hinein und weichen sich selbst ein für die, die sie gern einbrocken. Das ist etwas für Weiber und für Kinder, für Knechte und Mägde. Holla, Gretel, holla, Steffel, wollt ihr nicht mit auswandern? Macht euch herbei zum Semmelbach und vergesst nicht, einen großen Milchlöffel mitzubringen.
Also vegan ist das alles ja nicht. Aber so beginnt die Geschichte vom Schlaraffenland in Ludwig Bechsteins Märchensammlung. Nachdem wir nun schon einiges über das Essen als Trend und Ideologie gehört haben, folgt nun die Gegenseite. Wir haben eine Kollegin gebeten, uns zu erklären, wie sie zur Veganerin geworden ist, Eske Hicken.
Um es gleich vorwegzunehmen, ich bin Veganerin aus Überzeugung. Ich will keine Tiere essen und auch sonst nichts vom Tier. Das war nicht immer so, im Gegenteil. Aufgewachsen bin ich mit viel Fleisch. Ich liebe Fleisch. Am besten ohne störendes Beiwerk wie Brot oder Gemüse. Bei uns auf dem Land haben wir selbstverständlich alles vom Tier gegessen, samt Innereien. Und schon als Kind habe ich gelernt, dass vor dem Essen Tiere getötet werden. Denn mein Vater ist Jäger. Es gehört zu meinen Kindheitserinnerungen, stundenlang in einem Graben zu hocken und auf vorbeikommende Enten zu warten. Hatte mein Vater ein Tier nicht ganz erwischt, dann zog ich es dem Hund aus dem Maul und drehte ihm schnell den Hals um. Ich tat das, weil es sich so gehört, um dem Tier langes Leiden zu ersparen. Ich liebte nämlich Tiere. Also Tiere wie Katzen, Pferde, Kaninchen oder Hunde. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob es nicht verrückt ist, die einen Tiere zu lieben und die anderen zu schlachten. Es ist verrückt. Heute sehe ich das so. Nach einer Phase der Verdrängung wurde ich zum Beginn meines Studiums Vegetarier. Anfangs mit gelegentlichen Rückfällen in der Dönerbude. Es fiel mir nicht leicht. Ich war 13 Jahre lang Vegetarier. Wenn ich Kühe auf der Weide sah, hatte ich ein gutes Gefühl. Ich würde sie nicht essen. Dass Milch und Eier teilweise unter grausamen Bedingungen hergestellt werden, das war mir irgendwie bewusst. Ich habe es aber lange Zeit verdrängt. Ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen, denn ich wollte nicht auch noch auf Eier, Käse und Joghurt verzichten. Dass ich dann doch Veganerin wurde, war Zufall. Mir fiel ein Buch über Veganismus in die Hände. Es war getarnt als Lifestyle-Buch, handelte aber vor allem von den barbarischen Bedingungen bei der Massentierhaltung und auf Schlachthöfen. Ich las das Buch und schaute mir dann mehrere Filme über die Tierindustrie an. Die Bilder haben mich ins Herz getroffen. Das klingt furchtbar kitschig, aber das ist der Grund, warum ich Veganerin geworden bin. Ich muss es leider so sagen, ich bin es erst geworden, als das Verdrängen wirklich gar nicht mehr funktioniert hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf Genuss verzichte. Es gibt sehr leckeres veganes Essen. Ich denke im Alltag kaum darüber nach. Ich bekomme aber Spritzen mit Vitamin B12 und ich esse Tofuwurst, wenn ich Fleisch vermisse. Spätestens an dieser Stelle fehlt den meisten Fleischessern jedes Verständnis. Das sagen mir auch viele meiner Freunde. Ich finde das nicht so schwer zu verstehen. Tofuwurst ist besser als Fleisch von Schweinen, die mit offenen Wunden dicht gedrängt ihr Leben in einem dunklen Stall verbringen müssen. Trotzdem hoffe ich, dass es der Industrie irgendwann gelingt, Fleisch künstlich herzustellen. Dann bin ich die Erste am Dönerstand.
Hans-Konrad Bisalski, Ernährungsmediziner und Professor für biologische Chemie an der Universität Hohenheim. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben gehört, wie unsere Kollegin zur Veganerin wurde und dass sie sofort wieder Fleisch essen würde, wenn wir das im Zelllabor herstellen würden und dafür keine Tiere mehr getötet werden müssten. Für Sie ist das eine ethische Entscheidung. Was halten Sie denn aus ernährungsmedizinischer Sicht von dieser Entscheidung?
Also grundsätzlich, und sie hat ja auch darauf hingewiesen, dass sie keinerlei Tiere und tierische Produkte mehr essen will, ist es so, dass bei den Veganern bekannt ist, dass B12 ist das Problem. Es ist aber nicht alleine das B12, sondern es ist das Jod.
Das B12, was wir nicht selber herstellen können, was wir aus der Ernährung...
Wir können so gut wie alle Mikronährstoffe nicht selber herstellen. Mhm. Ja? Sondern es ist auch das Jod, es ist das Vitamin B2, es ist das Vitamin D. Es ist inzwischen auch klar, dass es das Vitamin A ist. Das hat alles etwas damit zu tun, dass die sogenannte Bioverfügbarkeit, die heißt die Möglichkeit, mit der wir diese Mikronährstoffe aufnehmen, aus Pflanzen viel schlechter ist als aus tierischen Produkten.
Das heißt, vegane Ernährung ist eine Mangelernährung eigentlich.
Vegane Ernährung, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, kann zur Mangelernährung werden, wenn ich nicht sehr gut Bescheid weiß und Methoden kenne, wie ich das vielleicht doch so ein bisschen verbessere. Aber letztendlich, je länger ich vegan lebe, desto mehr steigt das Risiko, dass mir einzelne Mikronährstoffe fehlen.
Mein Zahnarzt sagt, er erkennt die Veganer, wenn sie den Mund öffnen.
Ja, der ist blass.
Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben, das unsere Ernährungsbiografie heißt. Darin sagen Sie, unsere Ernährungsbiografie beginnt eigentlich schon vor der Geburt, also im Mutterleib. Was wird dort schon festgelegt?
Also im Mutterleib wird, und zwar in den ersten 6 Wochen, erhält quasi dieses sich entwickelnde Wesen einen Wetterbericht. Das heißt, es erhält Informationen, wie sieht die Ernährung der Mutter aus. Mhm. Wenn da einzelne Bestandteile fehlen, wird der Organismus versuchen, durch die sogenannte Epigenetik, das heißt unter der Genetik liegende Mechanismen, das ein bisschen aufzufangen. Ganz einfaches Beispiel ist, wenn die Mutter wirklich mangelernährt ist, in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft, dann hat das Kind ein hohes Risiko, später übergewichtig zu werden. Einfach deshalb, weil alle Mechanismen in diesem Wetterbericht jetzt so gestellt werden, dass möglichst viel aufgenommen, möglichst viel gespeichert und möglichst wenig hergegeben wird.
Weil der Fötus die Informationen von draußen bekommt, da draußen gibt's nichts.
Ja.
Wenn die Mutter.
Und jetzt trifft er, wenn ich das ergänzen darf,
ja.
Jetzt trifft er aber auf ein Umfeld, wo es viel zu viel gibt.
Ja.
An Energie. Und das macht ihn übergewichtig.
Ja. Wenn die Mutter sich nicht ausgewogen ernährt und unsere Gene entsprechend disponiert werden, also eingeschaltet oder abgeschaltet, dann leiden wir ein Leben lang darunter, heißt das?
Zum Glück ist die Epigenetik so, dass sie auch während des Lebens, also nach der Geburt, immer noch eine gewisse Flexibilität zeigt. Das heißt, die Epigenetik haben wir, um uns sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Wenn also eine Epigenetik Richtung Übergewicht vorliegen würde, dann kann durch entsprechende Maßnahmen, die da zum Beispiel ganz stark heißen Bewegung, ja, aber eben auch Ernährung in gewisser Weise gegengesteuert werden.
Darf ich nochmal zurück zu den Veganern? Wenn jetzt eine Veganerin schwanger wird und nicht sich wirklich super gut auskennt, hat sie dann ein Problem oder hat das Kind dann eines?
Selbst wenn sie sich gut auskennt, hat sie ein Problem. Ich halte vegane Ernährung in der Schwangerschaft für hochriskant. Und zwar einfach deshalb, weil es fehlt das Eisen. Die WHO hat jetzt die Daten für Schwangere in Europa rausgegeben. 45% junger Frauen, Schwangerer, haben eine unzureichende Eisenversorgung. Mhm. Da sind die Veganer jetzt nicht speziell adressiert. Und das Problem ist eben einfach dann, die Eisenversorgung braucht das Kind für die Entwicklung seines Gehirns, genauso wie das Jod. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder von Veganerinnen per se dümmer sind. Nein, es heißt, dass sie das Potenzial, was in ihnen steckt, möglicherweise nicht vollständig ausschöpfen.
Nun gibt es ja wohl auch noch eine kollektive Ernährungsbiografie, die weit vor unserem Leben, eigenen Leben begonnen hat. Also wenn ich mal in die Gene schaue oder auf die Gene schaue. Denn wir Europäer zum Beispiel stammen aus einer Gesellschaft von Viehhaltern. Sonst würden nicht die meisten von uns auch im Alter noch Milch trinken können. Viele Menschen auf der Welt vertragen als Erwachsene keine Milch mehr. Sagt das auch was darüber, wie wir uns ernähren sollten?
Nun ja, wir haben uns angepasst an den Milchverzehr. Und die Frage ist einfach, worin lag der evolutionsbiologische Vorteil, dass wir uns angepasst haben? Der lag darin, dass Milch Eiweiß enthält, vielleicht auch, dass Milch eine sehr gute Kalziumquelle ist. Die Frage ist natürlich, ist der Normalzustand, nämlich dass wir Milch nicht vertragen, denn das ist der Normalzustand, ist der besser für uns oder nicht? Ich würde sagen, ein erwachsenes Tier, zu denen wir ja auch zählen, braucht streng genommen keine Milch. Milch brauchen Kleinkinder und vielleicht Heranwachsende nochmal, aber der Erwachsene braucht sie streng genommen nicht.
Aber bedeutet das etwas für unsere heutige Ernährung, wie die sein sollte, dass unsere Vorfahren über viele Generationen so gelebt haben, wie sie gelebt haben?
Ja gut, dann sind wir im Prinzip so ein bisschen bei der Paleo-Ernährung.
Da wollte ich hin.
Ja, Im Grunde genommen können Sie das, was heute gepredigt wird, bio, saisonal und regional, 1:1 auf unsere Vorfahren vor 1,5 Millionen Jahren übertragen. So haben die sich ernährt. Die haben Früchte, sie haben Blätter, sie haben immer wieder Fleisch gehabt. Sie sind jagen gegangen, das war wichtig auch für die Sozialisierung. Und letztendlich ist eins noch ganz entscheidend, sie haben sich, um sich zu ernähren, ständig bewegt. Wenn wir uns angewöhnen würden, jedes Brötchen, jedes Stück Butter, jedes Stück Wurst, jedes Stück Käse einzeln zu holen, dann wären wir auf dem
Stand. Zu Fuß natürlich.
Paleos sind zu Fuß natürlich, ja.
Und möglichst weit weg den Supermarkt.
Und möglichst gefährlich, das kam auch noch dazu.
Also mit dem Säbelzahntiger um die Ecke.
Ja, zum Beispiel, ja.
Also Paleo-Diät wäre nicht reines Fleischessen, das ist damit auch geklärt.
Ach was.
Das war wahrscheinlich viel zu gefährlich, oder?
Ist letztendlich Mischkost und wenn man so will, bio, regional, saisonal.
Gut, und wenn wir uns da dran anlehnen, dann leben wir gesund, wenn wir das noch einzeln einkaufen gehen.
Ich würde sagen, wenn wir uns mehr bewegen und versuchen, eine abwechslungsreiche Mischkost zu haben, abwechslungsreich auch in der Zubereitung, mal gebraten, mal gekocht, mal roh. Ja, dann sind wir auf einer Seite, wo wir herkommen und wo ich davon überzeugt bin, dass das ist, was gesunde Ernährung ist. Kommt noch hinzu, wenn ich nochmal auf den Anfang zurückgehe, wenn die Epigenetik uns wirklich prägt, dann prägt sie uns möglicherweise auch an eine traditionelle Ernährung. Damit stellt sich die Frage, können wir so einfach 1:1 mediterran auf uns übertragen? Ich glaube es nicht. Ja, sondern wir sollten das essen, was hier wächst, was wir hier haben, was wir hier zubereiten können. Ich denke, dann sind wir auf der sichersten Seite.
Hans-Konrad Bisalski, Ernährungsmediziner und Professor für biologische Chemie an der Universität Hohenheim. Recht herzlichen Dank. Das Buch, ich sag's nochmal, heißt Unsere Ernährungsbiografie. Clean Veganuary, wenn Essen zur kollektiven Paranoia wird. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Schlaraffenland.
Die Fische schwimmen in dem Schlaraffenlande obendrauf auf dem Wasser, sind auch schon gebacken oder gesotten und schwimmen ganz nahe am Gestade. Wenn aber einer gar zu faul ist und ein echter Schlaraff, der darf nur rufen, pst, pst. So kommen die Fische auch schon heraus aufs Land spaziert und hüpfen dem guten Schlaraffen in die Hand, dass er sich nicht zu bücken braucht. Das könnt ihr glauben, dass die Vögel dort gebraten in der Luft herumfliegen. Gänse und Truthähne, Tauben und Kapaunen, Lerchen und Krammetsvögel. Und wem es zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen sie schnurstracks ins Maul hinein. Die Spanferkel geraten dort alle Jahr überaus trefflich. Sie laufen gebraten umher und jedes trägt ein Tranchiermesser im Rücken, damit, wer da will, sich ein frisches, saftiges Stück abschneiden kann. Die Käse wachsen in dem Schlaraffenlande wie die Steine, groß und klein. Die Steine selbst sind lauter Taubenkröpfe mit gefülltem oder auch kleine Fleischpastetchen. Im Winter, wenn es regnet, so regnet es lauter Honig in süßen Tropfen. Da kann einer lecken und schlecken, dass es eine Lust ist. Und wenn es schneit, so schneit es klaren Zucker. Und wenn es hagelt, so hagelt es Würfelzucker, untermischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln.
Bin mir nicht so sicher, ob ich da leben möchte im Bechstein-Sklavenland. Bis hierhin ging es um unsere Ernährung, jetzt geht es um die Tiere. Auch das ist eine Frage der Haltung. Unsere Landwirtschaft war früher ohne Tierhaltung gar nicht denkbar. Inzwischen gibt es in den Gegenden mit guten Böden auch reine Ackerbaubetriebe ohne Tiere, die dann aber meistens mit Kunstdünger wirtschaften. Eine landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft ist einfacher und auch nachhaltiger mit Tierhaltung zu machen. Der Bioanbauverband Demeter schreibt deshalb seinen Mitgliedern die Tierhaltung sogar vor. Warum die bäuerliche Kreislaufwirtschaft mit Tieren besser funktioniert und was das bedeutet, das hat sich Andrea Bonhagen auf der Staatsdomäne Mechthildshausen angeschaut, einem großen Biolandbetrieb bei Wiesbaden.
Es ist windig, flaches Land in Rheinnähe. Markus Paul, Betriebsleiter Landwirtschaft, steht mit mir zwischen zwei Feldern. Rechts sieht es aus wie lockerer Rasen.
Was Sie jetzt sehen, ist Wintergerste. Im letzten Jahr stand hier Silomais. Jetzt halt Wintergerste, reines Tierfutter. Wir haben nicht immer die gleiche Kultur auf der gleichen Fläche, sondern die Kulturen wandern.
Links ist jetzt ein saftiges, grünes Durcheinander von verschiedenen Gräsern, von Rotklee und anderen Pflanzen. Futter für das Vieh. Hier sollen im Sommer die Milchkühe weiden. Aber nicht nur dafür sind die Futterpflanzen gut. Paul erklärt, dass sie im Biobetrieb auch gegen Unkraut helfen.
Wenn ich jetzt 3-4 Jahre lang Getreide, Mais und sowas anbaue, dann züchte ich mir auch immer Unkräuter mit hoch. Das Ackerfutter bleibt ja 2-3 Jahre stehen, wird 2 bis 3 Mal im Jahr gemäht und dadurch tue ich die Unkräuter die Triebkraft nehmen und mache die damit kaputt.
Daneben weitere Felder. Insgesamt gehören 650 Hektar zur Domäne Mechthildshausen. Davon 180 Hektar Ackerland. Hinten am Feld stehen 2 Blöcke mit Strohballen.
Das komplette Stroh vom Ackerbau wird halt in Quaderballen oder Rundballen gepresst. Einmal tun wir damit füttern. Und das Stroh, was wir nicht brauchen, wird halt gemödigt für die Einstreu der Tierstelle.
Auf zum Silo. Zwischen Betonwänden liegen eng gepresst erst gemähtes Luzernegras und dann Mais, also die gehäckselten Stückchen der Pflanze. Ein Fahrsilo. Hier wird Schicht um Schicht von oben aufgetragen und dann fahren Fahrzeuge über Rampen nach oben, um die Schicht runterzudrücken. Was hier lagert, wird täglich ans Vieh verfüttert. Die Domäne versorgt damit Kühe, Schweine, Hühner und Pferde. Wir gehen zu den Kühen. Es gibt 600 Kühe, Rinder und Kälber und viele offene Ställe, einer neben dem anderen. Die jungen Charolais-Kühe haben strubbeliges, dickes, weißes Winterfell. Manche liegen hinten im Stroh, andere knabbern vorne am ausgestreuten Futter.
Das ist eine Mischung aus Luzernegras und Mais. Bisschen Stroh mit dabei für die Rohfaser. Das wird halt täglich neu angemischt und dann vorgelegt. Also der Haufen, den Sie jetzt hier sehen, ist am Morgen früh alles weggefressen.
Es riecht leicht nach Ammoniak, Kuhstallduft. Die Kühe machen Mist. Der wird einmal quer durch den Stall von einem Trecker mit Schieber nach draußen geschoben.
Im vorderen Bereich wird der Mist täglich ausgeschoben. Und dieser Mist kommt bei uns auf die Kompostplatte, so nennen wir das, wo er dann aufbereitet wird als zukünftiger Pflanzendünger für unser Ackerbau.
Wir verfolgen also weiter den Kreislauf und gehen zu einem riesigen dampfenden Haufen, die Mistfabrik. Hier stapelt sich der Dung von Kühen, Hühnern und Pferden aus den letzten 4 Monaten.
Dieser Mist wird jetzt noch bearbeitet. Wir setzen ihn um, in dem Sinn, dass wir mit einer Maschine durchfahren, die ihn auf der einen Seite abfräst und dann auf der anderen Seite auf ein Förderband wieder rauswirft. Dadurch lockert der Mist auf, wird gemischt, Strohanteil, Geflügelmist, Pferdemist, sodass wir nachher eine homogene Phase haben, die wir dann mit dem Stalldungstreuer auf die Äcker ausbringen. Wenn ich jetzt nur Geflügelmist auf eine Fläche ausbringen würde, dann könnte es sein, dass ich es überdingen würde. Und durch die Mischung gleicht sich das halt aus.
Es dampft, weil die Bakterien im Mist arbeiten. Die Wärme setzt Unkrautsamen schachmatt. Ende Januar kommt der Misthaufen aufs Feld. Weil das Vieh vor Ort Dung produziert, braucht die Domäne keinen künstlich hergestellten Dünger. Aus Umweltsicht ein großer Vorteil. Wir schauen auf dem Rückweg an der Molkerei vorbei. Blitzblanke Kacheln, Käse und Milch sind schon fertig. Die Domäne schlachtet auch selbst. Alles wird verwertet. Gemüseanbau, Apfelbäume, Metzgerei, Bäckerei und Konditorei gehören dazu. Ein Kreislauf mit allem, was man sich vorstellen kann. Das Gemüse, was nicht in der Markthalle verkauft wird, wird verfüttert. Der Salat geht an die Hühner. Was nicht mehr gut ist, kommt auf den Kompost und hilft, die Felder zu düngen. Landwirt Markus Paul ist 42, Diplom-Agraringenieur und seit 2004 auf der Domäne. Er kennt konventionelle Betriebe und Biolandbau. Er sieht die Vorteile der Kreislaufwirtschaft.
Dass ich wenig Transportkosten habe oder dass ich ressourcenschonend eine Landwirtschaft betreibe mit dem eigenen Dünger, den ich produziere. Ich weiß, was ich an Futter im Futterdruck drin habe, weil ich es selbst auf dem Acker produziere. Ich weiß, was ich für Lebensmittel bei uns im Verkauf drin habe, weil die halt größtenteils bei uns aus dem Betrieb kommen. Ich muss keine Produkte aus Fernost einkaufen, um sie dann hier zu verkaufen, sondern hier wächst es und geht direkt auf den Teller.
Und wir springen von der Domäne Mechthildshausen nach Schlüchtern ins Hofgut Lindenberg zu Dieter Euler. Guten Tag, Herr Euler.
Einen schönen guten Abend, Herr Schwinn.
Sie sind Biolandwirt und man kann als Biolandwirt auch ohne Tierhaltung wirtschaften. Man kann den Boden auch mit Zwischenfrüchten und Kompost düngen. Das machen Sie nicht. Warum nicht?
Ja, wir sind also Biobetrieb schon seit 1986 und beim Anbauverband Demeter.
Das heißt, Sie haben es auch vorgeschrieben bekommen, dass Sie Tiere halten müssen.
Ja, und nicht nur Tiere, sondern Raufutterfresser heißt das sogar. Das heißt im Prinzip Kühe oder Schafe oder sowas. Mhm. Und in unserer Landschaft hier, das wurde ja vorhin auch, glaube ich, bei der Domäne angesprochen, wir haben ca. 40-45% unserer Nutzfläche als Wiesen und Weiden. Und auf denen wächst eben nur Gras und Klee und nur Pflanzen, die von Raufutterfressern verwertet werden können.
Und die könnte man auch nicht umbrechen und Acker draus machen?
Nein, das ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht möglich. Entweder zu hängig, zu steinig oder in der Flussaue, im Kinzigtal unten, Hochwasser gefährdet. Und außerdem aus Naturschutzgründen verboten.
Das heißt,
ich darf und auch andere Landwirte dürfen keine Wiesen einfach in Ackerland umwandeln. Mhm. Selbst dort nicht, wo es möglich wäre.
Das heißt, Sie betreiben Landschaftspflege mit Ihren Tieren auch?
Letztlich ja. Wir halten unsere Angusrinde auf der Weide und wir haben Weiden dabei. Ich bezeichne das immer als Abenteuerspielplatz für Rinder. Da sind Gebüsche drin, da sind eventuell ein Waldstückchen drin. Da muss man manchmal suchen, bis man die Tiere findet.
Aber müssen wir am Ende die Tiere auch essen?
Wir sollten sie verwerten, denn alles andere wäre Verschwendung. Und außerdem, so wie es auch angesprochen wurde, ist es gesund. Eine Ernährung ohne tierische Produkte ist ja wohl nur, ich sag's mal so salopp, mit Ergänzung von Pillen aus der ach so schlimmen Pharmaindustrie möglich. Mhm. Die sonst von der Ökoszene ja eher verdammt wird.
Mhm. Das heißt, Sie sind eigentlich schon auch Tierhalter aus Überzeugung. Nicht nur wegen der Landschaftspflege, sondern weil Sie das auch für richtig halten, den Betrieb so zu führen.
Ja, und das seit Kindesbeinen an.
Und wie ist es denn mit der Schweinehaltung? Bei Schweinen wird immer wieder gesagt, die müssen ähnlich ernährt werden wie Menschen, weshalb es besser wäre, wir würden das selbst essen, was die Schweine fressen vorher. Also bei den Kühen ist ja klar, die Kühe fressen Gras, das können wir nicht.
Das können wir gar nicht verwerten. Die Schweine, ist das so eine Mischform? Also das, was an die Schweine verfüttert wird, wäre für uns schon ziemlich unbekömmlich. Also es gibt ja die Aussage, ich weiß nicht, ob man 8 Kalorien tierische Erzeugung braucht, um eine Kalorie, pflanzliche Erzeugung braucht, um eine Kalorie tierische Lebensmittel zu erzeugen. Aber diese Voraussetzung gilt erstens nur, wenn wir das Schweinefutter wirklich direkt essen würden. Das Schweinefutter besteht aber aus vielen Sachen, die für uns nicht direkt oder nicht gut verwertbar sind, für uns unbekömmlich sind oder die wir auch schlichtweg nicht gerne essen würden. Das sind viele, es wurde vorhin angesprochen, Wintergerste zum Beispiel als Schweinefutter. Wir versuchen ja auf dem Acker eine vielfältige Fruchtfolge zu machen, also auch auf dem Ackerland. Und dann ist es im Biobereich sogar eher noch stärker als im konventionellen Bereich, sind wir darauf angewiesen, innerhalb der Fruchtfolge Pflanzen anzubauen, die für die menschliche Ernährung schlichtweg nicht geeignet sind. Und ich habe es in diesem Jahr das erste Mal erlebt, es kann so eben sogar sein, wir haben Hafer angebaut, der sollte eigentlich für Haferflocken sein. Aufgrund der Witterung oder des Jahresverlaufs hat er die nötigen Qualitätseigenschaften, um daraus Haferflocken herzustellen, nicht erreicht.
Und jetzt?
Wir haben den dann als Futterhafer verkauft.
Mhm. Also Sie haben nicht selber Schweine, aber am Ende haben es die Schweine gefressen.
Am Ende fressen das Schweine, Pferde, Hühner, ich weiß es nicht. Das geht an eine Biofuttermühle und die verwenden das in ihren Futtermischungen.
Und wie ist es mit dem Geflügel? Das weiße Fleisch wird ja immer so sehr gelobt, wenn man schon überhaupt Fleisch. Die Hühner fressen aber Körner, die auch wir essen könnten.
Die Hühner fressen, haben zumindest noch höhere Ansprüche als die Schweine. Das heißt, da wird es der menschlichen Ernährung ähnlicher. Aber auch dort wurde traditionell Kleinkorn verfüttert. Reste. Also es sind schon eine ganze Menge Sachen, die für uns auch nicht verwertbar sind. Aber es nähert sich der menschlichen Ernährung schon wesentlich stärker an. Aus ökologischer Sicht ist das eigentlich eher das Fragwürdigste und das Rindfleisch das Unproblematischste.
Dieter Euler, Biolandwirt in Schlüchtern auf dem Hofgut Lindenberg. Recht herzlichen Dank. Clean Veganuary, wenn Essen zur kollektiven Paranoia wird, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt nochmal das Schlaraffenland.
Im Schlaraffenland legen die Rosse keine Rossäpfel, sondern Eier. Große, ganze Körbe voll und ganze Haufen, sodass man 1000 um einen Pfennig kauft. Und das Geld kann man von den Bäumen schütteln wie gute Kastanien. Jeder mag sich das Beste herunterschütteln und das Minderwerte liegen lassen. Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes Art und Eigenschaft. Wer sich also auftun und dorthin eine Reise machen will, aber den Weg nicht weiß, der frage einen Blinden. Aber auch ein Stummer ist gut dazu, denn er sagt ihm gewiss keinen falschen Weg. Um das ganze Land herum ist aber eine berghohe Mauer von Reisbrei. Wer hinein, oder heraus will, muss sich da erst über Zwerch durchfressen.
Auch Reisbrei ist normalerweise nicht vegan, weil da gerne mit Milch gemacht wird. Am Anfang haben wir erklärt, was Clean Eating ist und gehört, dass die Veganer das Jahr mit einem Veganuary starten, einem fleischlosen Auftaktmonat. Der ist 2014 in Großbritannien erfunden worden. Da kommt also die Bewegung her. Seitdem hat das ganz viel internationalen Zulauf bekommen. Dennoch aus London, Imke Köhler.
Meat.
Cardamom.
Fleisch.
Am Anfang war es eigentlich nur ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Dann eine kleine Initiative, einen Monat lang im Januar vegan zu essen. Aber inzwischen ist aus dem Projekt Vegan January die gemeinnützige Bewegung Veganuary geworden, mit entsprechendem Internetauftritt.
Veg.
Gemüse.
Verduras.
Gegründet haben Veganuary die Eheleute Matthew Glover und Jane Land. Sie sehen viele gute Gründe für Veganismus. Die eigene Gesundheit, den Umweltschutz und vor allem auch das Tierwohl.
As animal lovers, we both decided that we were going to go vegan. And then, of course, we wanted the whole world to join us going vegan.
Als Tierliebhaber hätten sie entschieden, Veganer zu werden. Und dann, sagt Jane schmunzelnd, wollten wir natürlich, dass die ganze Welt mitmacht. Deshalb gibt es die Website mit Rezepten, Restaurant- und Einkaufstipps und anderem mehr.
What we're doing is trying to encourage people to just give it a go for a month.
Wir versuchen, die Leute zu ermutigen, es einen Monat lang auszuprobieren. Wir sagen nicht, werde Veganer, sondern probier es im Januar mal aus. Man kann sich auch jetzt noch anmelden und es für einen Monat versuchen.
Es gäbe inzwischen für alles Alternativen. Insofern müsse man beim Essen auf nichts verzichten, meint Matthew. Allerdings waren seine ersten Wochen als Veganer wohl sehr eintönig. Er müsse zugeben, dass er ungefähr einen Monat lang nur Hummus gegessen habe. Das habe er dann satt gehabt. Als Matthew das vor 2 Jahren der BBC erzählte, hatte er mit seiner Frau gerade das Buch How to Go Vegan herausgebracht. Darin erklären die beiden nicht nur, warum man aus ihrer Sicht auf eine vegane Ernährung umstellen sollte, sondern auch, wie man es am besten macht. Die 29-jährige Alex aus Manchester ist seit März 2019 Veganerin. Das Angebot in Supermärkten findet sie prima, aber
when it comes to restaurants, that's obviously a different matter.
Bei Restaurants ist das was anderes. Es wird besser, wir haben mehr Möglichkeiten. Aber es gibt immer noch viele Lokale, in denen wir nicht essen können, weil es gar keine veganen Gerichte gibt oder nur eins.
Or we're stuck with one option.
Die Zahl der Veganer liegt in Großbritannien bei nur rund 600.000. Das sind weniger als 1,2% der Bevölkerung. Der Fleischkonsum auf der Insel ist im letzten Jahrzehnt nur leicht gesunken. Alex entmutigt das nicht. Sie hält Veganuary für eine gute Plattform, die informiert und eine Gemeinschaft kreiert. Und sie selbst empfindet ihre Ernährungsumstellung als Gewinn. Was das Gewicht angeht, da haben mein Partner und ich fast 25 Kilo verloren. Nur dadurch, dass wir uns anders als bisher für vegane Alternativen entschieden haben. Und unter ethischen und Umweltgesichtspunkten habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Alles in allem ist das für mich persönlich eine gute Veränderung des Lebensstils und für meinen Partner auch.
A really good lifestyle change for me personally and for my partner as well.
Die Gründer von Veganuary im Bericht von Imke Köhler aus London. Felix Prinz zu Löwenstein, Biobauer aus Südhessen und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben gerade einen Aufruf zur alljährlichen Demonstration, am Anfang der Sendung habe ich es erwähnt, für eine Agrarwende verbreitet, die am 18. Januar in Berlin stattfinden soll. In diesem Aufruf steht ein bemerkenswerter Satz, den wir uns jetzt anhören.
Wir machen Politik und Gesellschaft ein Angebot. Bis 2035 werden wir in Deutschland flächendeckend umwelt- und klimaschonenden Ackerbau praktizieren und unsere Nutztiere artgerecht halten.
Prinz zu Löwenstein, was ist das für ein wahnwitziges Angebot? Wir hören doch allenthalben, die Landwirtschaft sei ein Klimaproblem. Wie wollen Sie das bis 2035 ändern?
Naja, wir haben in den letzten Jahren halt feststellen müssen, dass die Probleme uns viel drängender überfallen, als wir uns das haben vorstellen können. Das merken wir beim Klima, das merken wir bei der biologischen Vielfalt, das bemerken wir beim Zustand des Wassers. Bei vielen anderen Problemen hin zur Plastikvermüllung, das drängt alles so sehr, dass man nicht alles auf irgendwelche langen Bänke schieben kann und sagen kann, wird schon irgendwie werden.
Das heißt? Die Demonstration in Berlin läuft unter dem Motto Wir haben es satt oder Wir haben Agrarindustrie satt und findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Im vergangenen Jahr waren 35.000 Teilnehmer dabei, immerhin. Die haben aber keine Wende in der Landwirtschaft herbeigeführt. Warum soll das diesmal anders sein?
Naja, Sie haben es ja gerade so anmoderiert, als würden wir am 18. Januar die Agrarwende schaffen. Das wird nicht der Fall sein. Wir müssen den Umbau müssen wir weiter treiben. Es ist ja nicht so, als ob da nicht schon relativ viel passieren würde. 11 von 100 Bauernhöfen machen heute schon ökologischen Landbau. Wir werden in diesem Jahr das nochmal deutlich gesteigert haben. Die endgültigen Zahlen habe ich noch nicht. Da ist ja schon ein ziemlicher Anfang gemacht. Und eins muss schon klar sein, auch wenn wir 2035 den entscheidenden Schritt weiter sind, werden wir auf keinen Fall so weit sein, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, jetzt haben wir alles richtig gemacht und wir brauchen nichts weiterentwickeln. Denn diese Notwendigkeit weiterzuentwickeln, die hat ja nicht nur die konventionelle Landwirtschaft, die haben auch wir Ökos. Auch wir müssen das System, was wir haben, perfektionieren, stabiler machen, produktiver machen, aber auch wirksamer machen in Bezug auf die Resilienz, wie die Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandelsfolgen. Alles das sind Aufgaben, die uns bleiben. Aber dass wir das jetzt politisch so...
Da ist die Leitung zusammengebrochen, glaube ich. Nee. Jetzt sind Sie noch da?
Ich bin ziemlich da, ja.
Ja, gut. Also wir haben gerade ein kleines Stückchen nicht gehört. Dann, wenn Sie hatten gesagt, dass wir das jetzt politisch und dann war es zu Ende und jetzt machen Sie den Satz zu Ende.
Ja, es ist ja so, es ist ja in der Politik ganz viel davon die Rede, dass wir jetzt große Sprünge machen werden. Es ist der Green Deal in Europa angekündigt worden. Es wird jetzt eine scharfe Wende Richtung mehr Klimaschutz stattfinden. Nur wir sehen es ja halt noch nicht so richtig in der politischen Umsetzung. Mhm. Wie es funktionieren kann im Bereich Landwirtschaft und Ernährung, das machen Millionen von Verbrauchern und Verbrauchern vor jeden Tag. Das machen 35.000 Biobäuerinnen und Bauern vor auf 1,5 Millionen Hektar. Es geht. Und jetzt muss halt die Politik wirklich umsteuern, wirklich liefern. Und damit der Druck entsteht, damit Politik das tut und auch tun kann, deswegen findet diese Demo statt.
Gut, das ist der Druck. Was wäre denn, wenn wir das tatsächlich schaffen würden, wenn wir die Agrarwende leisten könnten, wenn wir sozusagen die Landwirtschaft ökologisieren würden? Ich nehme mal dieses Wort, weil die Konventionellen müssten sich ja dann auch ändern und könnten vielleicht doch eine Weile lang Konventionelle bleiben. Was würden wir dann essen? Dass die Landwirtschaft zumindest auf vielen Böden besser mit Tierhaltung funktioniert als ohne, hatten wir gerade schon geklärt. Aber so viel Fleisch, wie jetzt in diesen Fleischfabriken hergestellt wird, das wäre ja dann wohl nicht mehr möglich, oder?
Na, lassen Sie mich zwei Dinge klarstellen. Das eine ist, natürlich können wir nicht sagen, wir machen jetzt immer ein bisschen mehr Ökolandbau und dann haben wir nur 2035 100%. Das wird sicher nicht funktionieren. Sondern wir müssen die komplette Landwirtschaft, also auch die konventionelle, umbauen. Der ökologische Landbau hat da die Funktion des Pfadbereiters, weil der halt unter Bedingungen wirtschaftet, die diese ganzen Produkte, diese ganzen Betriebsmittel, die aus den Chemiefabriken stammen, nicht einsetzen kann und deswegen andere Pfade finden muss. Aber das sind die Pfade, die für alle zum Weg werden müssen. Also das ist das Erste. Es kann sich nicht nur ein Teil verändern, es muss sich die komplette Landwirtschaft verändern. Und das Zweite ist, selbstverständlich kann sich nicht die komplette Landwirtschaft verändern, ohne dass sich die Ernährung verändert. Mhm. Die Art und Weise, wie wir unsere Ernährungs- und Lebensstile gestalten. Nur dass das völlig automatisch folgt, weil dieses Preisniveau, was wir heute für Lebensmittel haben, spiegelt ja nicht wieder die wahren Kosten der Lebensmittelerzeugung. Das heißt, wenn wir die Landwirtschaft verändern, werden sich diese Kosten im Preis wiederfinden, die Preise werden sich nach oben verändern und damit unsere Ernährungsgewohnheiten. Und zu aller Förderst werden wir dann sehr viel weniger Fleisch essen.
Die Universität Augsburg war es, glaube ich, die ausgerechnet hat, was uns ein Aldi-Hähnchen oder Lidl-Hähnchen für 3,99 kostet, nämlich 25 Euro an tatsächlichen gesellschaftlichen Kosten. Das meinen Sie?
Das meine ich. Und wenn dann dieses Hähnchen 25 Euro plus die 3,99 kostet, dann können wir immer noch Hähnchen essen. Wir werden nur weniger essen. Mit viel mehr Genuss, mit viel mehr positiven Wirkung für unsere Gesundheit, weil wir eben nicht zu viel davon essen. Und es werden sehr viel weniger Hähnchen gehalten mit. Und damit verschwinden all die Folgen, die die zu viel Haltung von Tieren, dort wo es vor allem konzentriert stattfindet, verursachen.
Aber wenn wir die Landwirtschaft ökologisieren, dann müssten auch heutige Ackerbaubetriebe, die nur Ackerbau betreiben, auf den guten Böden und das mit Kunstdünger tun, die müssten dann auch Tiere halten, oder?
Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass sie auf jedem Betrieb dann wieder Tiere haben. Aber es werden sich, glaube ich, Kooperationsmodelle sehr viel stärker entwickeln. Also Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, die Tiere halten, und solchen, die ausschließlich Ackerbau betreiben. Am Ende kommt es für die Umweltwirkung ja darauf an, dass wir die Tierhaltung so an die Fläche anpassen, dass in einer gegebenen Region nicht mehr Tiere gehalten werden, als in der Region an Nährstoffen auf dem Acker gebraucht werden.
Dass wir kein Dünger, dass wir kein Gülletourismus mehr haben.
Eben, dass wir diese Gülle nicht mit irgendwelchen Frachtschiffen, weiß der Geier, wohin fahren müssen, wie das heute sogar zum Teil schon passiert, sondern dass wir in den Regionen, wo zu viel sind, abstocken und natürlich dann in anderen Regionen auch wieder Tiere halten. Wenn wir zu anderen Preis-Kosten-Verhältnissen kommen, dann ergeben sich diese Chancen ja wieder. Dann müssen wir nicht zu Billigstkosten dort produzieren, wo man billiges Überseefutter über den Rhein anlanden kann und sofort in die Tierfabriken schaffen kann.
Felix Prinz zu Löwenstein, Biobauer aus Südhessen und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Vielen Dank. Clean Veganuary, wenn Essen zur kollektiven Paranoia wird. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Es sei denn, Sie wollen uns nachhören. Das gibt's natürlich immer. Dann finden Sie uns auf der ARD Audio App, in der Audiothek oder bei hr2 Kultur. Der Tag sagt danke, dass wir in dieser Woche in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Der Tag, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Oliver Klab, Hadija Haruna und Dorothea Schuler. Am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwind.